Herzlich willkommen zum Podcast Creativity Empathy Flow, der Podcast für KünstlerInnen, HeilerInnen und hochsensible Menschen. Ich bin Doris Kessel und ich möchte dir mit diesem Podcast ganz viel Inspiration mitgeben, damit du als KünstlerIn, HeilerIn und hochsensibler Mensch deinen Platz in der Welt einnehmen kannst. Es ist so schön, dass du wieder reinhörst und ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr 2025 gekommen. Ich durfte in dieser Folge wieder mal so eine tolle Frau, so einen tollen Menschen interviewen. Ich habe sie tatsächlich auf einem meiner Seminare kennengelernt und dachte mir, ich muss sie in meinem Podcast haben. Und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an all die wunderbaren Interview-Gästinnen, die ich bisher in meinem Podcast haben durfte. Und vielleicht hast du ja auch mal Lust, in meinem Podcast zu sein. Wir haben über Sandras Leben gesprochen, was so bunt ist. Wir haben über Reisen gesprochen, weil sie schon an so vielen verschiedenen Orten auch gelebt hat. Und wir haben das Ganze mit Kunst verbunden, weil sie auch Fotografin ist bzw. war. Und was Leben wirklich in der Tiefe sein kann, was Kunst sein kann. Lass mir gerne einen Kommentar drunter, ein Sternchen da oder einen Daumen hoch, wenn du willst. Und ich wünsche dir ein sensationelles 2025. Dich ganz so lieb, deine Doris. Hallo liebe Sandra, ich freue mich so, so sehr, dass du hier in meinem Podcast bist. Und ich würde mir kurz wünschen, dass du dich vorstellst. Wer ist Sandra? Was macht Sandra? Und was bewegt Sandra gerade so?
Hallo liebe Doris, tausend Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Das ist die totale Ehre, bei dir sein zu dürfen und mit dir sprechen zu dürfen, denn ich bin ein riesiger Fan von deinem Podcast. Du hast immer unglaublich tolle Gästinnen und ich bin total inspiriert und von daher ist es für mich auch wirklich eine Ehre, heute dabei sein zu dürfen. Also von daher erstmal zu Beginn ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, wer ist Sandra? Diese Frage, da möchte ich so beantworten. Vor kurzem war ich bei einem Seminar und da wurde ich mit einer Frage in eine Meditation geschickt und die Frage, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Und in dieser Meditation, liebe Doris, Trainerin bei dem Seminar warst du und die Antwort war, ich bin eine Reisende oder ich bin die Reisende. Also das ist, wer ist Sandra? Das ist die Kurzfassung. die längere Version ist, ja, ich bin tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Reisende. Ich bin 46 Jahre, bin in Deutschland auf die Welt gekommen, in einer ländlichen Gegend und hatte auch eine coole Kindheit. Und mit 10 hat es mich tatsächlich zum allerersten Mal ins Ausland gezogen. Da hatte ich die Gelegenheit, weil ich tatsächlich das von mir aus wollte, konnte ich für ein paar Monate zu meiner Familie, ich hatte Tante, Onkel und Cousine in Südafrika, konnte nach Südafrika gehen. Das war so für mich der Start der Reisenden. Das vielleicht nur kurz so als Hintergrundinformation. Ich bin ein Mensch, der sich gerne und viel verändert. Ich habe als Jugendliche nach meinem Schulabschluss habe ich eine Ausbildung gemacht und in meinem Ausbildungsbetrieb wurde ich dann auch übernommen und fand das auch mega cool. Allerdings habe ich dann so in mir schon wieder gespürt, mich zieht es weg und bin dann relativ bald, so nach 2 Jahren, bin ich als Au-pair in die USA gegangen, hatte alles hinter mir gelassen, was ich so hatte, meinen festen Arbeitsvertrag, meine erste eigene Wohnung und auch einen Freund, mit dem ich damals oder Partner, mit dem ich schon seit 5 Jahren zusammen war. Wobei wir sind auch zusammen geblieben. Das ging noch insgesamt unsere Beziehung 8 Jahre. Auf jeden Fall hat es mich dann wieder weggezogen in die große, weite Welt und bin in die USA gezogen für ein Jahr. Und dann, als ich zurückkam, bin ich in meine Wahlheimat Stuttgart gezogen, wo ich dann auch direkt wieder eine neue Arbeitsstelle hatte und die mir auch super viel Spaß gemacht hat und habe dann noch ein Studium, ein Abendstudium noch da aufgelegt, habe noch BWL studiert und einige Jahre bei der Firma noch gearbeitet, habe dort dann meinen damaligen Freund, heute Ehemann, kennengelernt, mit dem ich dann wieder ins Ausland gehen durfte. Das sind wir dann für 5 Jahre nach Mexiko gezogen. Und von Mexiko aus ging es weiter nach Ungarn und über Ungarn 11 Jahre später insgesamt, nachdem wir nach Mexiko gegangen sind, wieder zurück nach Stuttgart. Und genau, das ist so die kurze Zusammenfassung der Reisenden. Und das ist tatsächlich auch, deswegen habe ich damit jetzt auch angefangen, das ist auch so, damit identifiziere ich mich tatsächlich auch, so dieses Rumreisen, in der Welt unterwegs sein. Dann bin ich auch, obwohl ich das lang nicht gesehen habe, da hat mich erst eine Freundin wachrütteln müssen, dass ich auch ein kreativer Mensch bin. Mittlerweile sehe ich das voll und denke so, boah, ja klar, ich bin voll kreativ. Damals dachte ich immer, um kreativ als kreativ zu gelten, muss ich zeichnen können, dichten können. Merke jetzt aber, es ist auch noch so viel mehr. Also ich bin auch ein sehr kreativer Mensch. Und habe mir auch einen Traum verwirklicht und mich als Fotografin selbstständig gemacht und einige Jahre als Fotografin gearbeitet. Mittlerweile bin ich wieder im Angestelltenverhältnis, allerdings aus vollfreien Stücken, weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt habe, ich sehne mich danach wieder in einem größeren Team zu arbeiten und in einem Team, mit dem man gemeinsam Erfolge feiern kann, gemeinsam Challenges bearbeiten kann. Also so jemand, mit dem man durch dick und dünn geht in der Berufswelt. Und bin da auch total happy. Und ja, das ist so, wer ich bin und was ich mache und was mich bewegt. Mich bewegen Menschen. Mich bewegen Menschen mit Geschichten, die sich öffnen und Spiritualität bewegt mich. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, der uns auch so connected hat direkt.
Ja, voll, also voll schön. Wir haben uns tatsächlich in einem Seminar kennengelernt. Dieses Seminar hieß Mentales Training. Und ja, ich mache da weitaus mehr als in Anführungszeichen nur mentales Training. Und ich
Oh
habe
ja.
einfach manchmal das Gefühl, dass bestimmte Menschen da nicht umsonst sitzen. Und dass es ganz doll wichtig ist, dass wir uns miteinander verbinden. Und du hast ja damals auch schon von dir erzählt. Und ich habe einfach auch gemerkt, der ganze Raum war plötzlich still, als du geredet hast. Ja, und alle so total neugierig waren, was so deine Geschichte. Und ich dachte mir dann gleich so, ich muss dich unbedingt als Interviewgästin für meinen Podcast haben. Ja, und weil uns einfach so viel auch verbindet, wie du sagst, ne, das Reisen, die Veränderung, dieses Not to Stuck. Ne, wir haben gerade so kurz im Vorgespräch auch darüber geredet, wenn man dann so. Ja, not to stuck. Ich fällt mir jetzt gerade gar nichts anderes ein. Und auch Kunst, kreativ sein. Wir haben so im Vorgespräch gerade so ein bisschen auch nochmal über das Thema Minimalismus geredet, ne? Weil du auch gerne immer wieder aussortierst. Wir haben einfach mal Nachhaltigkeit geredet und hatte ja dann auch so die Idee, dass wir diesen Podcast Kunstvoll Reisen nennen. Ja, und Reisen nicht nur. Ich reise jetzt durch die Welt, sondern durch mein Leben und auch durch meine inneren Prozesse quasi so ist. Hast du da Assoziationen oder vielleicht Ideen und noch dazu? Und was ich auch so schön finde, danke, dass du das angesprochen hast, Sandra, mit dem Kreativsein, weil viele Menschen denken, ich bin nicht kreativ und ich bin doch auch kein Künstler und oh Gott, das ist mir alles viel zu abgehoben. Nee, wir alle haben eine Kreationskraft in uns.
und wie wir die leben und wie wir die ausdrücken. Ja, ich drücke die hier aus über einen Podcast, über ein Gespräch mit dir. Wir malen hier nicht, wir basteln hier nicht, wir lesen keine lyrischen Gedichte vor. Aber es hat für mich auch etwas Hochkreatives. Ja, wir gestalten hier ein Gespräch, das hoffentlich ganz viele Menschen inspiriert. Und hast du Lust, hast du eine Idee, was dazu zu sagen, was ich gerade so von mir gegeben habe? Ja, gerne.
Kunstvoll reisen. Ja, für mich hat tatsächlich meine Kunstfotografie auch ein bisschen durch das Reisen ja auch begonnen, weil ich finde, also Reisen, wenn man reist, öffnet man sich ja neuen Welten, neuen Umgebungen. Und ich sauge das immer total auf und ich finde das toll, andere Kulturen kennenzulernen. Und das Lustige ist, meine Mutter meinte, ich war schon als Kind so, dass wenn wir irgendwo entlang gefahren sind, dass ich immer im Auto saß und meinte, oh, ist das schön und ist das toll. Und dann habe ich mich auch als Erwachsene tatsächlich dann bei ertappt, dass ich das auch mache, wenn ich oder auch gemacht habe, als meine Kinder noch klein waren und ich mit den Kindern zum Kindergarten gefahren bin und hab dann so die Blumen draußen gesehen, wie sie auf einmal wieder blühen im Frühling. Und da passierte genau das Gleiche wieder mit mir. Und das ist auch beim Reisen so. Ich finde, die Welt ist so vielfältig und hat so viel zu bieten. Und das habe ich immer mit der Kamera festgehalten. Für mich war das so meine Kunst oder beziehungsweise die Art oder für. Ich wollte damit Momente festhalten und diese Erinnerung und habe dann ja habe immer viele Fotobücher gemacht mit meinen Bildern, habe aber auch gerne also das ist so ein Teil davon von diesem kunstvoll Reisen eben die Dinge festzuhalten. Für mich war es Fotografie, für andere Menschen ist es Journaling oder vielleicht auch sogar tatsächlich Gedichte zu schreiben über seine Reisen. Kunstvoll reisen ist aber auch dieses sich einlassen auf Kulturen, auf Märkte gehen, sich mit Menschen zu unterhalten, auf Kunstmärkte zu gehen, wo wir ja natürlich die Kunst im wahrsten Sinne des Wortes haben. Ja, das verbinde ich so mit kunstvoll reisen.
Ich habe da so ein Bild auch gerade, dieses, wenn du sagst, auf Märkte gehen, ja. Ich war da noch nie, aber ich möchte da irgendwann noch mal hin, Marrakesch. Ja, in Marrakesch, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, ja.
Nein, nein, leider noch nicht.
Kunst, also wie mir das für Bilder gesehen, die Farben, die Würze, das ganze Ambiente, wie die wahrscheinlich auch, ne, miteinander reden, wie die sind, ja,
Ja.
developed. Das ist, finde ich, das gibt ein Lebensgefühl. Ich glaube, dieses Lebensgefühl kann man nur erleben, wenn man sich bewegt und raus in die Welt geht. Das ist eine Energieform ist, die kann man nur erfahren, wenn man eintaucht in dieses Feld dieser Energie.
Ja, voll. Und das dann mit allen Sinnen erlebt. Durch Tasten, durch Riechen, durch Sehen, durch Hören. Ja, das ist so, da fällt mir gerade so auch eine Szene ein. Als wir in Ungarn gelebt hatten, da gab es also eine Stunde von Budapest entfernt hat die Ur-Ur-Urenkelin von Charles Dickens so Cottages. Und da kann man sich einmieten. Die hat sich das super schön eingerichtet. Also das ist wunderschön. Man kann da entweder als Familie oder als Paar ein Wochenende verbringen. Man kann aber auch Business-Workshops da machen, ein Retreat. Sie hatte, also ich kannte sie dann auch, weil wir schon mal dort eben übernachtet haben. Und dann hatte sie irgendwann so einen kleinen Fotowettbewerb ausgeschrieben, weil sie hatte Lavendelfelder. Und dann bin ich mit einer Freundin dahin gefahren. Das war wirklich noch am Anfang von meiner professionellen Fotografie. Da hatte ich ein Jahr oder ein halbes Jahr davor meinen ersten richtigen Fotokurs gemacht. Und auf jeden Fall bin ich dann mit meiner Spiegelreflexkamera dorthin und dann bin ich da so eingetaucht in diese Lavendelfelder. Und das war wirklich auch so ein, so, ich war mit allen Sinnen dabei. Ich habe die Bienensummen gehört, den Lavendel gerochen, diese Farben gesehen, den Lavendel ertastet. Und wenn ich heute diese Fotos anschaue, die ich damals gemacht habe, und das ist eben auch dieses Festhalten. Natürlich ist es nur ein Bild, aber wenn ich diese Bilder sehe, da kommt alles bei mir zurück. Es ist alles wieder da.
Ich habe es gerade gesehen, ich bin jetzt gerade voll drin. Geil.
Ja, aber genauso ging es mir gerade, als du von dem Markt in Marrakesch erzählt hast.
Oh
Also ich
Gott.
hatte auch gleich
Ich
die
habe gesehen.
Biene in der Nase.
Dass auch diese Bilder machen was mit uns, die haben eine Energie.
Ja.
Ja, also ich habe auch, kommt mir jetzt gerade so als Idee, weil ich gerade noch eine andere Frage im Kopf hatte, aber die schiebe ich jetzt mal nach hinten. Wenn ich so durch meinen Laptop gehe und auch all diese Bilder angucke, sind da auch Bilder dabei, wo ich wusste, okay, da ging es mir nicht so gut, ne? Oder auch mit meinem Knie dabei. Und wir haben gerade am Anfang auch drüber geredet, dass ich auch so jemand bin, ich lasse immer gern Dinge wieder gehen oder los und merke, das passt gerade nicht mehr in mein Leben. Das ist eine vergangene Version, das ist im Grunde auch vorbei, mich tatsächlich auch vor diesen Bildern dann auch zu verabschieden. Sagen, okay, ne, wenn das alles Energie ist, mit welchem Energiefeld möchte ich mich umgeben? Und wenn du sagst, ne, also das sind auch ja so Bilder, die dich so nähern, ja, dann ist das mentales Training nur auf eine andere Art und Weise, auf einem sinnesvisuellen, was auch immer.
Voll.
Die Frage, die mich voll beschäftigt, also ich meine, du warst in Südafrika, dann warst du in Mexiko, dann warst du in Ungarn. Die sprechen ja da ja alle eine unterschiedliche Sprache. So, hast du dann jedes Mal angefangen, das erinnert mich gerade irgendwie so an Sissi war doch irgendwie so in dem Film, wo sie mit diesem Hofmarschall und der musste dann irgendwie, also ich liebe dich auf einer neuen Sprache lernen, weil die Sissi schon irgendwo anders hinreisen wollte. So, brauchte schon wieder ein neues Wörterbuch. Wie hast du das gemacht? So.
Also Spanisch, das war so eine Sprache, die wollte ich schon immer mal lernen und hatte auch schon an der Volkshochschule mal so einen Grundkurs gemacht. Und als dann damals mein Mann meinte, so er hätte jetzt ein Angebot in Mexiko, da war meine Antwort sofort:
Yes.
Yes. Also da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Und ich dachte nur, yes, dann lerne ich endlich Spanisch. Weil ich finde, du lernst eine Sprache im Land ja immer viel besser. Und es war tatsächlich, also Spanisch zu lernen, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte dann vorab noch ein bisschen Privattraining, also Einzelunterricht. Und dann, als wir in Mexiko waren, hatte ich dann auch weiterhin noch Unterricht. Aber wenn du im Land bist, lernst du es natürlich auch relativ schnell. Also ich bin da voll eingetaucht. Ich hatte damals auch noch in der gleichen Firma gearbeitet wie mein Mann und saß, also ich hatte dann dort auch gearbeitet und ich war in einem Großraumbüro mit sehr tollen Kollegen um mich herum. Und die meisten haben auch, also fast, ja, alle haben eigentlich auch Englisch gesprochen und ein paar konnten tatsächlich auch Deutsch. Und am Anfang haben sie immer Englisch oder Deutsch mit mir gesprochen. Und dann habe ich nach 4 Wochen oder so zu ihnen gesagt, also ich möchte jetzt wirklich auch auf Spanisch switchen, damit ich es auch richtig lerne. Und wenn ich irgendwas nicht verstehe, frage ich sie dann einfach. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und dazu muss ich aber auch sagen, also das ist so meine persönliche Einschätzung, dass Spanisch in Mexiko deutlich leichter zu lernen ist als vermute ich als in Spanien, weil die Mexikaner haben eine sehr, sehr klare Aussprache und sie sprechen auch langsamer, also sehr, und also das war nicht so schwierig. Und sie haben ja auch teilweise verwenden sie andere Worte als in Spanien. Und ein anderer deutscher Kollege, der zu dem Zeitpunkt schon eine Weile dort war, meinte dann zu mir, ja, also wenn du mal irgendein Wort, wenn dir ein Wort nicht einfällt, dann benutz einfach das englische Wort und spreche es Spanisch aus. Und in vielen Fällen wird das auch passen. Und das war tatsächlich so. Also zum Beispiel das Wort etwas überprüfen heißt auf Spanisch an sich verificar. Und
Ja.
in Mexiko sagt aber jeder checar, also to check, ne? Checar. Und Ja, und so ging das relativ schnell, aber wie gesagt, auch dank der tollen Menschen um mich herum. Und was ganz, also da auch entscheidend war, Doris, war diese Gastfreundschaft der Mexikaner und die Freundlichkeit, weil am Anfang war mein Spanisch natürlich noch total schlecht, aber alle haben immer zu mir gesagt, wie toll mein Spanisch ist. Und sie haben auch sich echt bemüht, mich zu verstehen, weißt du, und das hat es für mich so leicht gemacht. Und dann sind wir nach Ungarn gezogen. Da war es ein bisschen anders. Also ich spreche nur ganz wenig Ungarisch. Als wir vor Ort waren, war es natürlich noch ein bisschen mehr. Aber jetzt sind wir seit 7 Jahren wieder in Deutschland. Und Ungarisch wird halt auch wirklich nur in Ungarn gesprochen. Von daher kommt man dann auch nicht wirklich zum Üben. In Ungarn war es so, wir haben ja in Budapest gewohnt. Und also ich sage jetzt bewusst Budapest, das wissen die meisten nämlich nicht. Die Ungarn, die reagieren nicht so glücklich drauf, wenn jemand Budapest sagt. Die Stadt, sie sagen immer, Budapest hat nichts mit der Krankheit Pest zu tun. Und das S, ein alleinstehendes S wird wie ein Sch ausgesprochen. Auf jeden Fall, als wir dann in Budapest gewohnt haben, war es so, das ist eine sehr seltene Sprache und eine sehr schwierige Sprache, weswegen auch nicht so viele Ausländer Ungarisch sprechen. Allerdings spricht so gut wie jeder Ungar sehr gut Englisch und die Älteren auch tatsächlich noch sehr viel Deutsch, weil sie das damals noch also die älteren Leute in der Schule gelernt haben durch das österreichisch-ungarische Königreich oder das österreichische Kaiserreich. War das noch so ein Überbleibsel? Und die Ungarn sind wirklich auch sehr sprachtalentiert. Das heißt, selbst wenn du wenn du versuchst, eine ungarische Konversation zu führen, merken die sofort, ey, der tut sich gerade voll schwer und der weiß auch nicht, wie man was ausspricht. Ich verstehe ihn eigentlich gar nicht. Dann wechselt er direkt ins Englische oder ins Deutsche.
Also das finde ich voll nett. Also das ist
Ja.
auch toll. Also
Ja.
in Frankreich habe ich das nicht erlebt, wenn du dann die
Ja,
Französisch
ja,
sprichst,
ja.
dann die wechseln nicht auf Englisch. Nee.
Ja, doch. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte am Anfang nicht den Fokus drauf, weil ich war hochschwanger, als wir umgezogen sind. Und dann war der große Umzug und dann kam meine kleine Tochter auf die Welt. Und ich hatte schon ein Kind, das 2,5 war oder 2,75. Das heißt, ich hatte alle Hände voll zu tun mit Baby und Kleinkind und hin und her. Und da war einfach in dem Moment kein Raum für einen Sprachkurs. Und mein Umfeld, also Kindergarten, war international. Unsere Vermieter, die haben Deutsch und Englisch gesprochen. Und so mein gesamtes Umfeld war mehr englischsprachig. Und dann nach einer gewissen Zeit habe ich dann aber trotzdem noch, obwohl du so gut ohne Ungarisch da klarkommst, habe ich dann trotzdem noch einen Intensivkurs gemacht, weil es ist auch mein Anspruch, dass ich zumindest Smalltalk machen kann, wenn ich in einem Land lebe. Eigentlich. Und ich mag das Wort eigentlich nicht wirklich, aber eigentlich bin ich tatsächlich der Typ, der auch die Sprache sprechen möchte, die in einem Land gesprochen wird, in dem ich lebe. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun und man fühlt sich ja auch selber viel mehr zugehörig. Und von daher bin ich nicht stolz darauf zu sagen, dass ich sehr wenig Ungarisch gesprochen habe, selbst nach 6 Jahren. Für Smalltalk hat es aber gereicht, ja.
Ich habe auch, fange ich an, da war jetzt einfach so viel dabei. Lass uns noch mal kurz zu Frankreich zurücksprechen. Also,
Ja.
ja, auch ich würde es gern können. Ich finde es eine unfassbar schöne Sprache, aber es ist unfassbar schwierig. Ich habe Abi nachgeholt über Fernstudium, das dann irgendwie über Kassetten damals noch und so zu lernen und denke mir, oh ja, wenn du in dem Land bist, ne, also da bin ich total bei dir. Ich fand es einfach nur so süß, dass die dann wechseln, ne, dass die dann einfach helfen, dass man trotzdem eine Ebene findet, wie man miteinander kommunizieren kann. Ne. Und dann kann ich da verstehen, da bin ich auch absolut deiner Meinung, dass wenn ich in ein Land komme, dass ich ein Stück weit natürlich auch in diesem Land bin. Das heißt, ich adaptiere das, was in diesem Land auch gelebt wird. Also, ne, wenn wir in Sri Lanka unterwegs waren und du bist da einfach ja, an Orte, wo es einfach wichtig war, dass du Knie und Schulter bedeckt gehst, ja, dann gehst du Knie und Schulter bedeckt, weil das auch etwas mit Respekt zu tun hat. So. Und ich habe, Weiß nicht, ich fand es so schön, wie du gerade gesagt hast, dass du dann nach Mexiko bist, weil du sowieso Spanisch lernen wolltest. Das finde ich so geil, das miteinander zu verbinden und dieser Wille auch. Ich habe das so rausgehört, dieses, ich will das jetzt lernen. Ja, das ist für mich sowas total. Na, ich habe dieses Thema mit Englisch. Ja, ich liebe diese Sprache. Ich möchte das verstehen. Ich möchte das lernen. Und ich habe auch gesagt, irgendwann möchte ich alles auf Englisch machen. Ich habe natürlich auch Menschen, die sagen, nee, ich habe es nicht so mit Englisch. Also ich würde es tagtäglich so. Ist nicht so meins. Und vielleicht ist es so. Und vielleicht kann man das dann auch so stehen lassen. Und vielleicht ist da trotzdem, wenn du jetzt gerade hier so zuhörst in einem Podcast, dass du merkst, da ist aber was, das möchte ich lernen. Und dann muss es nicht von heute auf morgen gehen, ne? Also so als Tipp, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich war 19 und ich habe Verwandte in Fresno. Und dann wollte ich da auf die Sprachenschule gehen. Und dann war ich dort in diesem Land und ich habe so gut Englisch gelernt wie nie in der Schule. Ja, also ich habe alles aufgesaugt, jedes Wort. Da sind wir irgendwo vorbeigefahren, da stand Furniture. Und da dachte man, ja, stimmt, Möbel. Ich habe mich dann irgendwie so erinnert. Das war so, du lernst es einfach auf eine andere Art und Weise. Und seitdem habe ich eine absolute Liebe zu dieser Sprache auch entwickelt. Beim Abi jetzt aber trotzdem nicht so wirklich gut in Englisch, weil ich eher quatschen kann als beschreiben. So, aber vielleicht verändert sich das auch noch. Und ich gucke einfach, wie geht, ja, Netflix Englisch, Podcasts Englisch, auch mittlerweile Bücher auf Englisch. Ich weiß, ich habe dann studiert und dann war im Psychologiestudium echt viel auf Englisch. Und es war mir zu diesem Zeitpunkt zu viel. Also auch dieses, dass ich das verändern kann. Ich war dann in Hawaii, ich habe mein erstes Buch, was ich komplett gelesen habe, war Grandmother Whisper. Und da habe ich jetzt auch eine interviewt, also hört ihr den Podcast nochmal an, The Meaning of Aloha. Ja, weil ich einen Zugang plötzlich hatte. Ich wollte diese hawaiianische Kultur verstehen. Ich wollte da eintauchen. Und da hat mir dieses Buch geholfen. Man muss auch nicht jedes Wort verstehen. Also diesen Anspruch auch so wegzunehmen, wie du auch sagst. Du bist dann in Mexiko und dann haben dir erstmal so ein Stück weit geholfen, was so schön ist. Ja, es gibt dir Sicherheit. Du kannst jederzeit auf Englisch switchen. Da waren sogar welche, die Deutsch geredet haben. Und dann hast du gesagt, nee, ich möchte jetzt aber das lernen. Und das fand ich jetzt gerade einfach echt so toll. Und dann Stück für Stück weiterzugehen und zu sagen, okay, und ich mache das jeden Tag, ne, jeden Tag mich mit englischen Dingen, Begriffen beschäftige, wenn ich in meinem Kopf mir denke, neulich dachte ich mir, was heißt denn eigentlich Bohrmaschine auf Englisch, ja, und dann gucke ich halt einfach nach, okay, it's Drill, so, ja, und das finde ich einfach voll, voll schön.
Da bin ich voll bei dir. Ich liebe auch Sprachen. Also Englisch ist tatsächlich auch meine Lieblingssprache. Mochte ich schon immer total gern und ich lese nur auf Englisch oder ich sag mal zu 95% lese ich auf Englisch. Wir haben zu Hause die Regel, die Kinder auf die vor allen Dingen die Kinder und ich bestehen, dass wir die Filme immer in der Sprache schauen, in der sie gedreht wurden. Das heißt, wir gucken halt die ganzen englischsprachigen oder amerikanischen Filme immer auf Englisch. Mein Mann, der kann super Englisch. Ich meine, der war in der Grundschule war der auf einer deutsch-amerikanischen Schule in Berlin. Trotzdem guckte sich dann manchmal die Filme doch lieber auf Deutsch an, aber mittlerweile hat er aufgegeben, weil er weiß, die Kinder und ich wollen es gerne auf Englisch sehen, ja. Genau. Und wir hatten sogar, weil du auch gerade sagst, dich hat interessiert, was Bohrmaschine heißt. Ich finde das auch völlig in Ordnung, einfach immer dazu zu lernen. Und wir haben zum Beispiel, als ich schwanger war mit unserer ersten Tochter, haben wir uns darüber unterhalten und da haben wir ja noch in Mexiko gelebt. Und wir haben damals erlebt, wie schwierig sich manche Expat-Familien tun, die frisch nach Mexiko gekommen sind, schulpflichtige Kinder haben, egal ob jetzt weiterführende Schule oder Grundschule, aber oft auch eben noch die kleineren in der Grundschule, was die für Schwierigkeiten haben, wenn die auf dann eine Schule dort vor Ort gehen, selbst auf die deutsche Schule. Also wir kannten Leute, die hatten Kinder, die sind dann auf die deutsche Schule in Mexico City gegangen, aber die Pausenhofsprache war nicht Deutsch, weil überwiegend mexikanische Kinder oder die eben auf eine Privatschule gingen, also wo die Eltern wollten, dass sie auf eine Privatschule gehen, oder teilweise waren es Familien, die deutsch-mexikanisch waren. Und da war die Pausenhofsprache immer Spanisch. Da haben sich die Kinder echt schwer getan. Und wir haben damals gesagt, also wir wir haben ja schon, als wir uns kennengelernt haben, mein Mann und ich, gesagt, wir wollen ins Ausland. Also das war uns immer klar, das war auch so eine Gemeinsamkeit, die wir hatten. Und deswegen wussten wir auch in Mexiko, das war jetzt nicht die letzte Station, wir sind offen, noch woanders hinzuziehen. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, welche Sprachen sollen unsere Kinder denn mal können? Und uns war klar, egal wo wir hinziehen, Englisch wird überall gesprochen. Deutsch wird nicht überall gesprochen. Und dann haben wir damals entschieden, mein Mann spricht mit den Kindern nur Deutsch und ich spreche mit den Kindern nur Englisch. Und das machen wir bis zum heutigen Tag, obwohl die Kinder, ich meine, die sind quasi mit der Sprache groß geworden, sie sind zweisprachig, sie sprechen untereinander nur Englisch. Mit ihren Freunden, je nachdem, die Kleine geht auf eine bilinguale Schule, sie spricht mit den meisten Freundinnen nur Englisch. Meine Große spricht in der Schule mehr Deutsch, weil es ein klassisches Gymnasium ist. Anyway, was ich damit sagen wollte ist, oder warum ich das erzähle, ist, damals haben manche Leute schon gefragt, was, du traust dir das zu und ja, du sprichst gut Englisch, aber du bist doch keine Muttersprachlerin und was ist, wenn du mal ein Wort nicht kannst oder was nicht erklären kannst? Dann habe ich gesagt, das ist doch kein Problem, dann schlage ich das Wort nach. Und genau das möchte ich ja auch meinen Kindern mitgeben, dass wir nicht immer alles wissen müssen, aber dass wir unseren Wissensdurst löschen können, indem wir uns Informationen ranschaffen. Und
Ja.
das deswegen, das fiel mir gerade zu dem Bohrer ein, den du neulich nachgeschlagen hast.
Ah, danke. Wir spielen hier ja auch Ping-Pong. Also ich finde es so geil auch. Ich liebe meinen Podcast. Dieses, weißt du, Folge der Neugier. Ja, wenn du irgendwas wissen möchtest, dann frag. Und ich kann trotzdem auch tatsächlich Menschen verstehen, ne? Bin durch viele Traumaprozesse und ich bin, glaube ich, sehr streng erzogen worden. Ja, und da musst du gleich Antworten parat haben oder vielleicht Dinge auch, ne? Sonst ist das vielleicht auch gefährlich, wenn du irgendwas nicht weißt oder du wirst abgewertet oder gehänselt, was auch immer da uns da so in der Kindheit passiert und dann traust du dich nicht. Du traust dich nicht, was falsch auszusprechen. Du traust dich nicht, Fehler zu machen. Da brauchst du natürlich auch ein waches Gegenüber, das dich dann nicht hänselt und ne, dir das einfach dann auch in Ruhe erklärt, weil wir wollen lernen. Ja, und das kann natürlich erstmal eine Barriere sein, dass du sagst, ich habe Angst, ich, ne, auch mal denke, ich traue mich, dass es nicht aussprechen, was ist, wenn ich das falsch sage, ne? Also ich habe diesen Anteil auch in mir und da bewundere ich dich, dass du sagst, hey, ich erziehe meine Kinder jetzt einfach zweisprachig, ich finde das voll geil. Also das nimmt mir auch wieder oder schenkt mir Mut. Also danke auch, wir haben uns auch vor dem Podcast über das Wort Mut unterhalten. Danke dafür. Und wir haben auch vor dem Podcast, wenn du magst, dass wir da mal reinhupfen in dieses Thema. Nachhaltigkeit, Minimalismus, immer wieder aussortieren, ne? Und dieses Wort, oder ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich stoppe hier jetzt mal, aber vielleicht hast du schon eine Idee dazu, weil du was dazu sagen willst, ja.
Ja, also gerade das Thema Minimalismus ist so, ich glaube, zu mir gekommen. Es war schon immer so in einer gewissen Art und Weise bei mir, da ich eben gerne reise und jetzt nicht nur reisen im Sinne von 2 Wochen in Urlaub zu gehen, sondern auch tatsächlich länger gerne woanders lebe, habe ich immer das Gefühl, ich möchte so möglichst leicht reisen, wie es geht. Mit Familie ist es natürlich jetzt nicht mehr so möglich. Also jeder hat ja so seine Sachen und witzigerweise, ich bin in meiner Familie umgeben von Sammlern. Also mein Mann, der hält gerne fest an Dingen und ich verstehe das auch und ich finde das auch schön, weil das ist eine Emotion auch von ihm, weil also er macht das nicht irgendwie, weil er nicht loslassen kann, weil er nichts wegwerfen möchte oder so, sondern weil er an Dingen hängt auch oftmals. Oder weil er auch nachhaltig denkt und sagt, das Kabel könnte ich ja mal wieder brauchen. Also das ist schon auch so der Gedanke. Das ist jetzt nicht irgendwie nur dieses Horten. Aber bei mir ist es so tatsächlich, ich denke immer so, die Sachen, die halten mich irgendwie, ich habe das Gefühl, die könnten mich zurückhalten. Und ich will in der Lage sein, also das ist nicht, dass ich das will, sondern ich habe dieses Bedürfnis, in der Lage zu sein, jederzeit meine Sachen zu packen und weiterzuziehen und mich dann wieder auf Neues einzulassen.
Ja, so bin ich.
Und ich denke, umso mehr man hat, umso mehr ist man dann eingeschränkt, nicht nur ins Kommen, also in diese Bewegung zu kommen, sondern auch anzukommen, weil umso mehr du hast, umso schwieriger wird es dann auch, einen neuen Wohnraum zu finden, weil man hat ja schon so zum Beispiel Schränke, man braucht bestimmte Wände, die also eine bestimmte Größe für Wände, damit man da vielleicht den Schrank wieder hinstellen kann und so weiter. Und ich finde es so befreiend zu wissen, man kann jetzt einfach wieder losziehen.
Wow, tausend Ideen gerade in meinem Kopf, wo fange ich an? Ich bin früher sehr viel umgezogen, Leute. Also alle, die zuhören, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich in meinem Leben schon umgezogen bin. Und umziehen hieß dann alles umziehen. Ja, also wir haben sogar mal zumindest eine Küche abgebaut, die haben wir dann nicht umgezogen. Und dann habe ich mich irgendwann, habe ich mich, ich habe immer gemerkt, nach so einem Umzug war ich 4 Wochen klinisch tot. Das war für mich, ne, früher Triathlon Ironman gemacht, es war schlimmer als ein Ironman. Es hat mir so viel Energie gekostet. Und dann bin ich auf Reisen gegangen vor 5,5 Jahren, habe für Stück La Sachen losgelassen, hatte noch einen Koffer und einen Rucksack. Ich war sogar so weit, dass ich mal dachte, ich will mal so irgendwie in die Welt gehen mit dem, was ich so, ne, am Körper habe und mal gucken, was so passiert. So weit habe ich es dann doch nicht kommen lassen. Ich bin ja auch so der Explorer, ne, du ja auch, ne, diese Forscherin und dieses, ne, Human Design, MG und so, wer sich damit beschäftigt. Und dann war aber doch so eine Instanz, die gesagt hat, nee, das macht das reicht mir jetzt hier so, ne? Ich hätte jetzt gern wieder so ein bisschen mehr Auswahl. Und die Seite hat dann auch gewonnen. Aber seit diesem Zeitpunkt, also ich bin jetzt auch wieder seit 1,5 Jahren fest an dem Ort, aber trotzdem, ich kann nicht aufhören, in meinem Kopf zu überlegen, was ist, wenn ich wieder losziehe. Also genau das, was du sagst. Ja, es geht nicht. Und dann versuche ich tatsächlich immer zu gucken, wenn ich mir wirklich was anschaffe, ne, mir jetzt hier irgendwie so ein Meditationskissen gekauft, weil ich ganz gern, auch wenn ich arbeite, mal am Boden sitze und denke mir, na, das passt nicht in den Koffer rein. Ne? Also ich weiß, dieses Ding. Das wird dann hier bleiben oder weitergehen. Also ich verschenke ja dann Dinge, weil ich gebe Dinge dann einfach auch weiter, ja, oder so ein Yoga-Wheel, ne, wo man sich so drüber legen kann und ne, weil das einfach gut für den Rücken ist. Und das ist halt sehr kompakt und denke mir, okay, gut, das bleibt jetzt eine Zeit lang bei mir. Ich habe eine Freude dran. Und dann überlege ich aber tatsächlich schon in meinem Kopf, das ist schon wirklich in meinem crazy Kopf, wer könnte das brauchen? Wem könnte das eine Freude machen? Und so ticke ich irgendwie in mir drinnen und du hast ja auch so ein. Ne, es hat mich gerade einfach so total abgeholt, als du das gesagt hast. Und die Frage auch, was brauchen wir wirklich? Also diese Frage, die durchlaufe ich auch immer wieder. Und hast du Lust, dazu was zu sagen? Was brauchst du wirklich? Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? An was hängst du und was ist dir gar nicht wichtig, Sandra?
Als wir nach Mexiko gezogen sind, habe ich das Wichtigste zurückgelassen, was mir in dem Moment das Wichtigste war, weil ich wusste, auf so einer Überfahrt im Container kann viel passieren. Einfach, wir wussten schon von anderen Leuten, die nach Mexiko gezogen sind, es wird sehr viel geklaut auf dem Weg dorthin. Und es wurde auch sehr viel geklaut, noch viel mehr auf dem Rückweg, interessanterweise. Das Wichtigste waren mir damals meine Fotoalben und Fotobücher, die habe ich dann bei meiner Cousine eingelagert. Das waren die wichtigsten Dinge. Dann vielleicht noch so ein paar Schmuckstücke von Großeltern oder Familie. Das sind so für mich oder waren damals die wichtigsten Dinge. Heute, 18 Jahre später, also wir sind vor 18 Jahren nach Mexiko gegangen, heute 18 Jahre später, was würde ich heute als das Wichtigste, also meine Fotoalben und beziehungsweise heute ist ja auch vieles einfach auf dem Computer, aber von damals, als noch keine digitale Fotografie war, waren sie im Alben. Die Dinge sind mir sehr wichtig. Das Wichtigste ist mir einfach meine Familie tatsächlich. Meine Familie, ja. Die habe ich gern dabei. Ansonsten alles andere mittlerweile, ich habe wirklich so dieses Gefühl, ich brauche das alles gar nicht. Ich habe das hier drin in meinem Herzen. Und ganz ehrlich, mir wurde das neulich so bewusst und deswegen sind das mittlerweile nicht mal mehr die Fotoalben. Denn ich habe meinen Kindern Fotoalben gezeigt von einer Reise an der Westküste in den USA, die ich 2001 mit einer Freundin gemacht habe, weil wir sind letztes Jahr als Familie rüber und haben eine sehr ähnliche Reise gemacht. Und dann wollte ich Ihnen noch mal die Fotos zeigen. Und in meinem Kopf und in meinem Herz hatte ich so enorm tolle Bilder. Also es, weißt du, so dieses, das, was ich ja auch vorhin gesagt habe, so vom Reisen, dieses mit allen Sinnen. Ich hatte Gerüche, ich hatte Bilder, ich hatte Geräusche in mir. Und dann habe ich ihnen diese Fotos gezeigt und irgendwie war das so enttäuschend, weil all das, was ich in mir habe, kam auf den Fotos gar nicht so rüber.
Absolut, absolut. Kann es so total
Und
nachvollziehen.
deswegen brauche ich das eigentlich gar nicht. Und das Witzige ist, weißt du, so, weil ich ja auch leidenschaftliche Fotografin bin, ich habe jetzt, seit ich mein Business aufgegeben habe, seit da habe ich die Kamera kaum noch in die Hand genommen, weil ich habe schon davor eine Zeit lang gar nicht mehr für mich privat fotografiert, weil ich weiß nicht, wenn etwas zum Beruf wird, machst du das beruflich so viel, dass du dann irgendwie privat dann den Fokus auf anderen, also so war es zumindest bei mir, den Fokus auf anderen Dingen hatte. Und wenn wir in Urlaub gehen, habe ich oft meine Kamera gar nicht mehr dabei. Und genieße die Dinge mit meinen Augen und mit meinen Ohren und mit Schmecken. Mein Mann macht mehr Fotos, immer mit dem Handy. Und letztendlich, die Bilder landen alle auf dem Rechner und die schauen wir nicht oft an. Deswegen fotografieren ist mittlerweile, obwohl das ja eingangs auch, oder mein Eingang war vorhin zu deinen Fragen, dass ich durch Reisen auch zur Fotografie gekommen bin und dass mich das so begleitet hat. Wobei es war schon seit Kindesalter. Es war immer Fotografie dabei. Allerdings, für mich war das immer ein Teil vom Reisen. Jetzt ist es wirklich so dieses Aufsaugen mehr.
Voll, also kann ich auch alles total unterschreiben. Ich habe wie eine, weiß ich nicht, ich möchte schon fast sagen, wie eine Sinnige. Ich musste alles festhalten, wenn ich irgendwo an den Ort bin. Da ich mal, das muss ich fotografieren und das muss ich fotografieren. Das hat mich echt gestresst. Ja, also ich musste irgendwie alles fotografisch festhalten, irgendwie so. Ich habe wahnsinnig viele Bilder auch auf meinem Laptop und bin wirklich genauso wie du mittlerweile an dem Punkt, wenn ich irgendwo bin, ich habe nicht mehr das Bedürfnis. Es war sogar fast in dem Moment so anstrengend, weil es würde mir des Momentes, sagt man das überhaupt so, des Momentes berauben. Sowas, aber genau das, was du sagst.
Und das ist auch, weißt du, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich auch akzeptiere, dass es einfach okay ist, dass sich manche Dinge im Leben ändern, also Dinge, die mir wichtig sind. Und deswegen für mich ist auch mein gesamtes Leben eine Reise. Und in meinem Leben gab es viele Phasen und es wird hoffentlich noch viele Phasen geben, durch die ich reisen darf, durch die ich gehen darf. Und es gibt immer so Wegbegleiter, Menschen, aber auch Dinge und Hobbys, die ihre Zeit haben und die dann aber auch wieder, also die ins Leben kommen und dann auch wieder aus dem Leben gehen dürfen. Und das ist total cool. Gerade mit der Fotografie. Also ich fotografiere immer noch gerne, aber dazu nehme ich mir dann lieber Zeit und nehme mir ein kleines Projekt vor, dass ich eine bestimmte Sache fotografiere oder etwas ausprobiere. Dann ist es eher kunstvoll und nicht zum Dokumentieren in dem Moment. Weißt du, meine Kinder, die sind jetzt nicht mehr so klein und die lassen sich auch gar nicht mehr so viel fotografieren. Die machen selber ihre Bilder mit Handys. Als sie klein waren, habe ich sie dokumentiert. Aber jetzt im Moment habe ich das Gefühl, es möchte gerade nichts dokumentiert werden. Genau. Und deswegen, wie gesagt, so das Leben eben auch als Reise anzusehen und mit den Dingen, die kommen und gehen.
Ja, ich habe immer so dieses Bild, wir sitzen irgendwie so im Kreis und wir geben die Dinge weiter. Also ich freue mich auch immer, wenn mir irgendwie jemand, als ich dann hier ankam, dann auch da mit Koffer und Rucksack.
Ja.
Also ich kann nur jedem raten, auch, oder ich weiß ja nicht, ich will überhaupt niemandem irgendwie was raten. Aus meiner Erfahrung war, mach dir keinen Kopf.
Ja.
Es kommt immer alles wieder zu dir zurück. Und dann bist du vielleicht auch, manchmal auch Phasen, dann, wo ich dann gemerkt habe, oh, ich kann gerade nichts geben, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts. Und dann kommen wieder Phasen, jetzt komme ich wieder in diese Phase, wo ich merke, ich habe jetzt wieder was, ja, und ich möchte das weitergeben. Ja, wie du sagst, es passiert in Phasen und es kann auch sein, dass du was durchlebst und dann lässt es los, weil nicht Zeit dafür ist. Und dann kommt es vielleicht irgendwann doch wieder ums Eck und vielleicht aber auf eine andere Art und Weise oder du gehst anders damit um, so. Und ich werde nie diesen Moment vergessen. Ich habe auch 3 Monate in Österreich oder länger eigentlich in Österreich gelebt und dann hatte ich da schon einiges losgelassen, hatte noch ein Auto und ich glaube irgendwie noch ein paar Koffer und das Auto war voll. Das war so mein Besitz, mein Hab und Gut. Und dann saß ich so am Boden und dann habe ich gemerkt, ich könnte das jetzt alles loslassen. Ja, alles außer meine Bilder. Also es war so wie bei dir, wenn ich mal dachte, boah, wenn mir jetzt jemand noch meinen Laptop wegnehmen würde und all diese Erinnerungen, also ich merke, da ist einfach noch so ein, ne, das ist so, oh, ne, also das ist so, ich kann dann nicht mal sagen, was ist tatsächlich dieses Spektrum, was das in mir auslöst. Und trotz alledem möchte ich tatsächlich auch dahin kommen und bin da auch ab und zu, dass ich sage, ich habe ja alles bei mir. Also im Grunde sind wir dann eigentlich das Kunstwerk, das sich durch die Welt bewegt. Ja, hast du Lust, dazu was zu sagen? Ja, wir haben auch so am Anfang über Kreativität geredet und dass ja diese Kreationskraft vor dem Interview, diese Kreationskraft auch in uns ist. Also dieses, wenn man sagt, in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch in der spirituellen Szene, alles ist ja in dir. Alles, was du brauchst, ne, du kennst die Antworten, du hast alles in dir. Also das war das, wo ich so ein bisschen drauf hinaus wollte. Und auch diese Angst zu verlieren, man Dinge verliert. Ich klaute jemand was. Also ich hatte eine Freundin, da ist was ganz Schlimmes passiert. Da ist das Haus einfach abgebrannt. Also das ist einfach richtig schlimm. Also die hat von heute auf morgen alles verloren. Jetzt hat sie wieder ein wunderschönes Haus und hat diese Dinge. Das war ein ganz schlimmer, schmerzhafter Prozess. Nochmal was anderes, wenn dir was genommen wird, wie wenn du halt, ich habe es ja selber entschieden, ne? Also ich habe entschieden, all diese Dinge loszulassen. Und trotzdem hat das was mit mir gemacht. Und ich glaube, mein Ziel ist so auch, ich möchte nicht, dass diese Dinge meinen Wert bestimmen. Sondern dieses Wertvolle ist in mir. Und ich mag
Voll.
Dinge und ich liebe schöne Dinge, da haben wir auch so vom Interview drüber geredet, ne? So irgendwie über Shopping und Secondhand und wie einem das Leben so guidet und dass einem die Dinge auch Freude machen. Man sieht es jetzt nicht im Podcast, aber du hast halt auch so ein was Hawaiianisches an, was dich an Hawaii erinnert. Und man auch, ne, über Nachhaltigkeit geredet und dass man da, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt was Materielles haben, ist zumindest gerade mein Weg, dass mir das Freude macht.
Ja, total. Und das stimmt. Also es ist wirklich, wie du sagst, wir haben alles in uns. Und das Schöne ist ja, dass immer, egal wo wir sind, wir können uns wieder was Neues schaffen. Also
Yes.
ja, und ich finde auch so, alles immer mitzuziehen, das ist also gut, wobei ich muss schon sagen, gerade so möbeltechnisch haben wir viele Möbel immer mit uns mitgezogen und uns auch dann, ja, unsere Couch unten zum Beispiel, die haben wir uns gekauft, kurz bevor wir nach Mexiko gegangen sind, haben wir immer noch. Und klar wäre es vielleicht mal schön, ein neues Sofa zu haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir aber total fein damit und es ist immer noch schön und das war auch eine, also hat ein paar Euro gekostet damals, war, ist auch echt Top-Qualität. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer, du ziehst alles immer mit dir mit und bestimmte Phasen sind irgendwann vorbei. Und ich habe tatsächlich auch schon zu meinem Mann gesagt, beim nächsten Umzug, da können einige Dinge ein neues Zuhause dann bekommen, das nicht mehr bei uns sein wird. Es gibt wenige Sachen, die ich dann noch mitnehmen möchte. Und ja, das Ding ist, also auf der einen Seite bin ich wirklich so, dass ich auch nicht verschwenderisch sein möchte. Und deswegen gebe ich auch Dinge gerne weiter. Bei uns in Stuttgart gibt es zum Beispiel so ein Sozialkaufhaus, wo man viele, viele Dinge spenden kann. Und die werden dann sehr günstig verkauft. Also deswegen verkauft, weil die müssen ja auch quasi ihre Pachtkosten und Personalkosten tragen. Da werden auch Menschen beschäftigt, die eben, sage ich mal, ein bisschen wirtschaftlich schwächer dastehen. Und auch für die Menschen ist es toll, dass, also für die Bürger, die entweder weniger finanzielle Mittel haben oder vielleicht ihren Fokus woanders haben, dass man da einfach auch günstig Dinge einkaufen kann. Oder wenn der Fokus darauf ist, ich möchte nichts Neues kaufen, ich möchte gerne nachhaltig leben, und die können dort dann eben die Sachen nochmal weiterverwenden. Und das ist so mein Ding, dass ich gerne die Dinge, die ich loslassen möchte, dass ich die dann dorthin bringe. Oder wenn es eben mal ein Möbelstück ist, das ich jetzt selber nicht transportieren kann, dass ich es dann auf eBay Kleinanzeigen verschenke oder so, ne? Und dann kann ich auch gut loslassen und dann habe ich auch ein gutes Gefühl dabei. Ja.
Finde ich auch echt. Ich finde das so, so wichtig. Und ich habe, wie gesagt, oft umgezogen und dann war ich auf Reisen und habe natürlich auch andere Kulturen auch erlebt. War viel in möblierten Wohnungen, Airbnbs und bin da auch auf so einer Reise so zu mir selber, dass da so ein Teil ist, der sagt, ich habe mich jedes Mal auch gefreut. Das war wie so eine Entdeckungsreise, was es da gibt an dem Ort. Ne? Also wenn ich irgendwo hin bin, dann bin ich irgendwie so auf Entdeckungsreise und manchmal sind mir echt Dinge begegnet. Das war so cool, Sandra, die ich losgelassen hatte. Ich hatte mal irgendwie so einen Milchschäumer, irgendwie so nicht so einen elektrischen, wo man so eine Hand irgendwie von, weiß ich, ich will das hier keine Schleichwerbung machen, aber der war richtig cool, der hat richtig cool Milchschaum gemacht. Und dann ist mir der irgendwo wieder begegnet, weil ich mir dann irgendwie dachte, oh, aber der war doch toll, warum hast du denn der? Und dann war der da an dem Ort, weißt du, dann war der
Ja.
da. Oder ich
Ja.
hatte, ich bin da so lange, kennst du diese langen Löffel, aus denen man trinken kann, die waren so silber. Und dann dachte ich mir auch, Mensch, hättest du die doch wenigstens aufgehoben und so. Und mein Ex-Mann, die hatte die dann noch, als ich dann auch zurückkam, sage ich, kann ich die wieder haben? Aber tatsächlich waren die auch an, also die waren dann da auch irgendwo, ne? Diese den Löffel. Und das war für mich
Was?
tatsächlich
Ja.
echt Abenteuer. Und also es ist zumindest mein Ding, wo ich mir dann denke, jetzt, wenn ich irgendwie umziehe, dann denke ich mir so, wie krass ist das, ja? Also eine Küche umzuziehen, wie krass ist es, eine Waschmaschine umzuziehen, wie geil. Jedes Mal gefreut, wenn ich irgendwo war, da war eine Waschmaschine. Und ich muss auch nicht meine eigene haben. Ne? Also in Hawaii, wenn wir da sind, da sind wir irgendwie 10 Leute in dem Haus und da gibt es eine Waschmaschine und da zahlst du $2 für einen Waschgang. Ich will keine Waschmaschine besitzen, ich will die nur benutzen. Es ist so, ich will die nur für den Zeitraum, ne, benutzen und da kann die da bleiben. Ich will die nicht haben. So.
Ja.
Und ich habe mir auch gedacht, okay, was brauche ich? Ne? Du brauchst ein Bett zum Schlafen. Klar, die Matratze muss passen. Einbauschrank, wo du deine Kleidung reintun kannst. Küche drin ist doch auch cool, ne? Und wenn die noch einigermaßen passt, dann ist doch so ein bisschen Schnickschnack kann man ja dazu, aber das ist
Ja.
zumindest gerade so mein Ding, wo ich sage, ich bin damit fein und natürlich die Künstlerin in mir und der kreative Teil, die hat ihren eigenen Style, ja? Also du willst ja auch, wenn du so ein Zuhause hast, auch gestalten. Willst du dazu was zu sagen, wenn wir uns am Anfang so ausgetauscht haben, was wir so stehen, du magst auch gern weiße Möbel und so.
Ja, total. Also, ich mag wirklich gerne Räume, die hell sind. Ich mag auch gerne weiße Möbel. Ich meine, unser Schlafzimmer zum Beispiel, wir haben, als wir nach Deutschland wieder gezogen sind, uns zum ersten Mal zusammen einen Kleiderschrank gekauft, weil in Mexiko und in Ungarn hatten wir, also in Mexiko einen begehbaren Kleiderschrank, in Ungarn einen Einbauschrank. Und wir haben uns dann auch für einen schönen weißen entschieden, weil der nimmt einfach nicht viel vom Raum weg. Er ist schön hell und ich finde mit weiß, das geht mir tatsächlich auch bei Geschirr so, wir haben auch weißes Geschirr, man kann dann immer dekorieren und dann kannst du,
Das ist wie so eine Base, ne? Du
ja,
hast eine Base.
genau.
Da kannst du dann, ja, geil, ja.
Und also ich spreche jetzt aber auch tatsächlich nur über meinen persönlichen Geschmack, ne? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt so, ja, aber ich habe ganz tolle bunte Teller. Ich finde das auch toll. Also da nicht falsch verstehen. Ich finde das wunderschön und ich finde auch viele Dinge, wenn ich woanders hinkomme, denke ich, wow, mega, gefällt mir voll gut. Für mich ist es tatsächlich dieses ganze, also ganz schlicht und weiß, weil dann kann ich immer dekorieren, je nachdem, in welcher Stimmung ich jetzt auch gerade bin. Ne? Also jetzt bei den Teller mit Servietten oder mit Tischläufern zum Beispiel und Kerzen. In einem Raum kann man ja auch Bilder aufhängen, wobei unsere Wände tatsächlich zum Großteil sehr schlicht sind, weil ich finde es einfach, mir gibt es Raum. Also gerade zum Beispiel auch meine Arbeitsumgebung, mein Arbeitszimmer. Da habe ich ja viel, als ich selbstständig war, Stunden und Stunden verbracht, Fotos zu editieren. Da brauche ich nicht viel Unruhe um mich herum. Am besten, also ich habe leider tatsächlich auch ein bisschen Unruhe hier im Arbeitszimmer, weil natürlich auch Regale mit Ordner stehen. Meine ideale Vorstellung ist, irgendwann mal so eine weiße Schrankwand zu haben, die dann verschlossen ist und alles nur noch weiß ist und sich dahinter das Chaos verbirgt. Aber auch so, was ich auch schön finde, ist dann große Fenster zu haben und in die Natur rausschauen zu können. Und obwohl ich in Stuttgart wohne, wir wohnen direkt an den Weinbergen, was total schön ist. Und wenn ich jetzt hier zum Fenster rausschaue, sehe ich die Weinberge und denke mir, oh, es sind zwar noch ein paar Häuser im Weg, aber ich sehe Natur und das ist so irgendwie dieses, das gibt mir Raum, kreativ zu werden.
Absolut. Und ich habe das auch. Also man sagt immer so, das Genie beherrscht das Chaos. Tatsächlich am Schreibtisch oder auch am Laptop, wenn da irgendwie ganz viele Programme offen sind, ich kann das nicht. Das strengt mich total an. Trotzdem übe ich mich manchmal darin, Dinge liegen zu lassen, weil da ist tatsächlich auch ein kreativer Chaot, der sagt, oder ich sage mal eher der Genießer des Lebens, der sagt, ich will nicht sofort, dass alles hier aufgeräumt, wie geleckt und perfekt. Ich möchte jetzt erstmal ankommen. Ich will mich jetzt erstmal hinsetzen. Ja, das konnte ich auch sehr auch von meinem Ex-Mann lernen. Also ich finde auch, man kann viel auch, ne, von seinem Partner auch wirklich lernen, was der für eine Komponente mitbringt. Und ne, die einen
Voll.
wollen, ja, und die anderen lassen los und denken, das ist eigentlich auch eine coole Ergänzung. Also ich war total dankbar manchmal für Menschen, die so alles gesammelt haben und gesagt haben, ja, da habe ich noch was in meiner Sammlung. Ich kann es nicht. Ist nicht meine Persönlichkeit. Ne? Also ich bin dann eher dieses, du wolltest was sagen.
Ja, das ist so lustig, weil du das sagst, weil genau darüber unterhalte ich mich manchmal so mit meiner Nachbarin. Wir teilen uns so ein Doppelhaus, also die in der anderen Hälfte sind von dem Doppelhaus. Da ist der Mann sehr minimalistisch und die Frau kann sich schwer von den Dingen trennen und dann unterhalten sie und ich uns eben, weil, und das ist so lustig, weil ich dann ja immer erzähle, wie wenn ich mich freue, dass ich wieder aufgeräumt habe und sie so, oh Gott, und ich kann das nicht, aber Andreas ist da genauso. Und das ist dann so schön, weil es ist tatsächlich, wie du sagst, das ist eine gute Ergänzung. Ne? Also wäre jetzt mein Mann genauso wie ich, würde er auch gerne alles ausräumen. Unser Haus wäre ja leer, da wäre ja nichts mehr hier. Ich meine, Gott sei Dank ist es so. Umgekehrt, Gott sei Dank bin ich eher so minimalistisch, weil sonst wäre hier ein Megachaos, da wäre ja alles vollgestellt.
Toll. Und es ist so, weißt, ich bin so dankbar, weil jeder ist auch so unterschiedlich und jeder steht an einem unterschiedlichen Punkt in seinem Leben. Ja, und ich denke mir so ganz oft, ich bin so dankbar für die Menschen, die nicht so ein Flummi sind wie ich, ne, so ein bisschen beständiger an einem Ort und sagen, ne, ich habe hier so mein Zuhause, nicht nur eine Base, sondern hier kriegt mich auch irgendwie keiner mehr weg. Das ist so denen ihr Ding. Bin ich ja dankbar, weil das hilft mir ja auch, weil da kann ich ja dann mal vorübergehend sein, ne? Weißt du, so. Und hab für mich tatsächlich auch, also ich weiß für mich, ich werde irgendwann auch an einem Ort ankommen, aber es ist noch nicht die Zeit. Ja, da gibt's noch Dinge für mich einfach zu erledigen, zu sehen, zu erfahren und auch zu erforschen und denke mir, ja, irgendwann vielleicht bin ich dann auch mal alt und grau und habe dann so meine Koje irgendwie gefunden und dann habe ich wieder einen Raum für so ein Flummi für mich, wo ich sage, ja, hier, ne, ist alles da, bedien dich, feel free, so, ja. Das ist so mein Wunsch für meine Zukunft. Ja.
Ja, das hört sich schön an.
Möchtest du irgendwann auch mal wieder losziehen oder sagst du, nee, jetzt ist gerade so für mich ein kunstvolles Reisen an einem Ort. Ich reise durch den Tag und durch mein Leben. Ja.
Definitiv möchte ich wieder losziehen. Auf
Ja.
jeden Fall. Also ich denke, dass wir auch noch an viele Orte kommen werden. Und im Moment haben wir beschlossen, dass wir jetzt erstmal noch hier bleiben, bis unsere Kinder ihren Schulabschluss gemacht haben, wobei die Kinder auch schon angekündigt haben. Also falls irgendwie USA im Angebot wäre, das könnten wir uns schon vorstellen. Aber das Ding ist tatsächlich jetzt so mit Kindern, unsere ältere Tochter ist jetzt in der Oberstufe, die andere in der Mittelstufe. Ihnen wollen wir diese Möglichkeit geben, da ein bisschen Konstanz zu haben. Und danach, also ich hoffe doch sehr, dass sich da noch ein paar Dinge ergeben. Also ich bin auch ganz offen, was noch kommt. Und mein Mann ist ursprünglich aus Berlin Und das ist auch eine Option für uns, dass wir eventuell mal in Berlin leben, aber auch gerne wieder Ausland oder auch so eine Option, die ich mir auch gut, also das ist eigentlich so meine ideale Vorstellung, dass wir irgendwo unseren Base haben, wo wir wissen, da können wir immer zurück. Da haben wir unsere Wurzeln. Aber wir gehen mal hier ein paar Monate hin, da ein paar Monate. Und das nicht erst, und das ist mir ganz wichtig, nicht erst, wenn ich mal in der Rente bin. Ich möchte das vorher schon machen. Ich möchte diese Freiheit haben, dass ich jederzeit mal für ein paar Monate ein Sabbatical einlegen kann oder dass ich zwischen zwei Jobs oder zwischen einem Job und einer neuen Selbstständigkeit, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe und auch nutzen kann, ins Ausland zu gehen.
Ja,
Also,
tatsächlich.
weil nur.
Ne? Wenn du irgendwie sagst, ich ziehe jetzt eh um oder ich verändere mich und dann hast du so eine Lücke dazwischen. Das habe ich.
Ja, genau.
Das kommt jetzt, aber dass ich mir dachte, ich nutze das jetzt.
Ja.
Ich weiß, ich will wieder dahin, aber der denkt mir, ich habe jetzt keinen Bock, doppelt Miete zu zahlen. Ne? Also weißt du, so kann ich mal kurz hier die Adresse behalten. Ich jump dann mal
Ja.
darüber und dann melde ich mich um, wenn ich wieder komme.
Ja.
Geld sparen. Ne? Weil Leute immer sagen, ja, ich will da nicht länger, ich muss ja meine Miete zahlen. So geht es auch. Zwischen dem Umzug ja mal 4 Wochen oder 8 Wochen oder so. Ja.
Ja.
Voll
Ja,
geil.
und dann vielleicht auch, ich hatte dir das ja mal erzählt, als wir uns kennengelernt haben, ich habe jetzt auch angefangen, so eine Weiterbildung zu machen, so eine Börsenschulung quasi. Und das macht übrigens total viel Spaß. Das kann ich tatsächlich auch Leuten empfehlen, die eher nicht so gerne mit Geld also zu tun haben und die denken, oh Gott, und Zahlen und so. Ey, es macht wirklich Spaß. Und das ist auch so die Idee dahinter, dass wir uns da so ein zusätzliches Standbein aufbauen, das uns auch ein Einkommen generieren kann, auch wenn wir gerade ein Sabbatical machen und 3 Monate zum Beispiel auf Hawaii leben, dass wir dann nebenbei Trading machen und da vielleicht eben noch ein Einkommen generieren, ne? Weil nicht überall wirst du eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Das ist eben auch das Ding. Bislang waren unsere Auslandsaufenthalte immer mit einem Arbeitsvisum verbunden. Aber wenn man es eben privat macht, ist es natürlich deutlich schwieriger, wie wenn man von der Firma entsendet wird, was aber nicht bedeutet, dass es unmöglich ist. Aber das ist eben so dieses, für mich ist so, also so meine Werte sind ja Mut, Selbstbestimmtheit und Freiheit und Familie. Familie ist ganz oben. Und ich möchte diese Freiheit immer haben können, unabhängig von Faktoren zu sein, also selbstbestimmt zu sein, selbstbestimmt. Das ist es, was ich sagen wollte. Selbstbestimmt zu leben, das.
Ergänzt sich auch, ne? Also es gehört ja irgendwie zusammen. Also Freiheit heißt ja auch Selbstbestimmung.
Ja,
Das ist voll cool,
genau.
dass du das auch ausgesprochen hast, ne? Also dieses,
Ja.
hört er gern Podcast-Folge, ich glaube Nummer 5 oder 6, und da geht es um das Thema Werte. Ne? Man kann das fühlen. Und wie Sandra, wie du gerade gesagt hast, selbstbestimmt sein. Boah, da ist eine Kraft und die ist aber unumstößlich. Ja? Das ist total cool. Oh, mega, mega, mega schön. Ja, eine Base haben, so geht's auch. Das war so meine Idee dahinter, wo ich mal dachte, ja. Möchte sich eine Base haben, ne, weil ständig sich ummelden ist auch ein bisschen nervig, ne, und dann hast du halt einen Job, also ne, bist selbstständig und dann brauchst du ein Impressum und eine Website und eine Adresse und ein Gewerbe, ne, das kostet ganz schön viel Geld. Also wie viel Geld ich schon gezahlt habe für Gewerbe an- und abmelden, holla die Waldfee. Und von daher taugt mir das gerade ganz gut. Also voll cool, danke für diesen Input. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das ist dir so total wichtig? Das willst du unbedingt mit der Welt noch teilen.
Für mich ist es total wichtig und das war auch so bislang ein zuverlässiger Begleiter meines Lebens. Das sind meine Träume. Wir hatten uns ja vorab schon ganz kurz unterhalten. Das ist für mich war Träume oder beziehungsweise Träumen, das war meine frühere Bezeichnung für das Wort manifestieren, weil ich Tatsächlich schon immer in meinem Leben, ich habe mir die Dinge, die ich in meinem Leben erreicht habe und als die oder Ziele, die ich mir gesetzt habe, die habe ich mir erst erträumt. Ich habe sie in meinem Inneren visualisiert. Ich habe mich damals schon im Ausland gesehen, bevor ich im Ausland war. Ich habe mir das alles ausgemalt. Natürlich gehören Aktionen dann immer dazu, also den Träumen oder dem Manifestieren müssen immer Aktionen folgen. Und ich weiß, dass nicht immer für alle Menschen die Dinge gleich einfach oder gleich schwer möglich sein werden. Es gibt bestimmte Dinge, die einschränken. Dennoch denke ich, es ist es auf jeden Fall wert, sich damit auseinanderzusetzen und dass man auch nie aufhört zu träumen. Also, weil ja, das Leben ist eine Reise und es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist, wenn wir weg sind. Und selbst dann geht es ziemlich sicher auch noch weiter. Und ich bin dankbar, nicht zu wissen, wann es vorbei ist. Und ich bin auch dankbar, nicht zu wissen, was danach noch passiert. Aber so dieses Jetzt im Hier und Jetzt zu sein und aber dennoch zu wissen, ich will mich noch weiter bewegen und wenn ich in mir spüre, da ist irgendeine Sehnsucht da, egal in welche Richtung, dass ich mir anfange, aus dieser Sehnsucht ein Bild zu malen, wo ich mal sein will, egal ob jetzt geografisch oder beruflich oder spirituell, aber dass ich eben mir das ausmale.
Ah, oh, das berührt mich gerade voll, danke, dass du das noch gesagt hast. Und da ist mir auch noch was Wichtiges eingefallen. Also ich war, glaube ich, wir haben auch vom Interview darüber geredet, dass wir als, zumindest ich als Kind, mal gesagt habe, ich habe einen guten Kanal zum lieben Gott. Alles, was ich mir wünschen würde, war so. Ne? Also ich habe viele, viele Dinge auch in meiner Jugend. Ich habe mir das einfach nur gewünscht und dachte mir, oh, was möchte ich gerne machen? Ich hatte keine Ahnung von Manifestieren. Ich hatte keine Ahnung von was auch immer ich dann später in meiner Mentalcoach-Ausbildung gelernt habe. Da hatte ich mein, das wusste ich irgendwie vorher schon so. Und habe das auch ein bisschen lockerer irgendwie damals gesehen. Also da war so ein Gott-Urvertrauen einfach irgendwie da. So, dass das Leben leicht und spielerisch und das wird schon alles irgendwie gut gehen und so. Ne? Und dann passiert natürlich das Leben. Ja, also dann passieren Erfahrungen. Da haben wir uns auch kurz vor dem Interview drüber noch unterhalten, dass ich so das Gefühl hatte, bis vor meinem Unfall lief mein Leben wie so geschnitten Brot. Ja, und dann passieren Dinge. Und mir ist auch bewusst, dass diese Dinge nicht umsonst passiert sind, die mir nochmal so andere Facetten gezeigt haben. Und auch, ne, es kommt dieser Satz, gut Ding will Weile haben. Ja, dieses, ne, wenn du sagst, ich habe noch nie manifestiert, ich habe mir noch nie was, ich hatte so Menschen auch schon tatsächlich in Seminaren, die gesagt haben, die haben da so gar keinen Zugang dazu. Und das ist auch okay, wenn das nicht deine Welt ist, nur wenn du sagst, aber da ist irgendwie was, versuch's vielleicht mal mit kleinen Dingen. Ja, versuch's mit kleinen Dingen. Wir haben hier so nett drüber geredet, dass auch wenn man irgendwas einkaufen möchte, was haben möchte oder so, ja, versuch's mit kleinen Dingen und dann versuch den Impulsen zu folgen, weil die gehen dann nicht nach, die gehen nicht nach Plan, wie sagt man, die gehen nicht nach einem vorgefertigten Plan, das geht dann anders. Ne? Also das Universum will liefern, es ist nur wichtig, dass du so ein bisschen in Aktion oder mal so ein bisschen Impulsen folgst, die jetzt nicht so normal sind. So. Also der Lieferant und so, und ihr trefft euch dann vielleicht irgendwo auf dem Gipfel im Himalaya, so kann man sich das vorstellen, so fernab jeder Vorstellungskraft. Und
Und was mir gerade auch noch
ja.
so einfällt, ist, weißt du, du hast gerade gesagt, ja, und dann passiert das Leben und bei dir war es der Unfall, bei dem dein Knie zerschmettert ist und auch erstmal dein Dasein als Triathletin vorbei war, ne, und auch, ja, du dann zurück bist nach Deutschland von Hawaii aus. Ja, es passieren Dinge. Und es ist auch nicht immer einfach. Das Leben, das bringt für die einen mehr, für die anderen weniger Challenges mit. Was ich so an dir bewundere ist, ja, du hast mich wirklich von der ersten Sekunde an, hast du mich bei dem Seminar damals gecatcht. Dir ist was passiert. Und wahrscheinlich waren auch davor Dinge und danach auch Dinge, die vielleicht kleiner waren, aber das mit dem Knie war jetzt ein großes Ding. Dir ist was passiert und dennoch machst du weiter und weiter und weiter. Und das ist es auch, nicht aufzugeben und vielleicht neue Träume zu träumen und umzusetzen. Es ist nicht immer einfach.
Ja, jetzt hast du mich zum Weinen gebracht, jetzt muss ich mich erstmal fassen. Danke. Ich glaube, ich möchte tatsächlich irgendwann auf wirklich einer richtig fetten Bühne stehen. Und dann möchte ich mit all diesen Menschen sprechen, die es auch nicht einfach haben und nicht alles flutscht. Aber du weißt, da ist was in dir und das ist utopisch. Es ist großen Wahnsinnig schon fast, was du da so hast. Trotzdem zeigt dir das Leben in so ganz kleinen, minimalen Zeichen. Ich kriege die jeden Tag. Jeden Tag zeigt mir das Leben, bitte gib nicht auf. Mach weiter.
Mach immer weiter. Und auch so ein Ding, wir hatten uns auch im Vorfeld ja ganz kurz über Edith Eger unterhalten. Für die, die nicht wissen, wer sie ist, das ist eine Holocaust-Überlebende, die heute immer noch lebt in San Diego. Sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Das heißt, sie hat zwei Bücher geschrieben. Das, was ich so toll, also das, auf das ich jetzt mich beziehe, heißt The Choice, wo sie auch so von ihrer, und das Buch geht nicht nur über Holocaust, es geht hauptsächlich auch über ihr Leben danach, wie sie ihr Leben in die Hand genommen hat. Weil die Message ist, also die bei mir zumindest hauptsächlich ankam, ist, was uns so passiert im Leben, können wir nicht immer beeinflussen, aber was wir dann daraus machen, wie wir darauf reagieren, darauf haben wir sehr viel Einfluss. Und bei Edith Eger, während sie da in Auschwitz war, da passierten ihr schlimme Dinge. Sie hat viele Menschen um sich herum gesehen, wie sie gestorben sind. Ihre Eltern wurden vergast. Sie hat sich aber in ihrem Kopf, als sie wirklich nur noch ganz mager war und gefroren hat und dort arbeiten musste, in ihrem Kopf ist sie aber woanders hingereist, weil sie gesagt hat, ihr könnt mit mir hier machen, was ihr wollt, aber ihr könnt nicht beeinflussen, wo ich mit meinen Gedanken bin. Und deswegen, wir können so viel mit unserem Kopf steuern. Und ja, ich weiß nicht, hat jetzt nicht einen direkten Zusammenhang damit, aber das ist mir gerade so auch nochmal gekommen, auch mit diesem immer weitermachen, nicht aufgeben.
Absolut. Und mir fällt da jetzt auch noch Viktor Frankl ein. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich habe gerade das Buch mir auch runtergeladen. Ja, zum Leben möchte ich noch anhören, wo er eingangs schon sagt, also er war auch im Konzentrationslager und er hat sich einfach vorgestellt, wie er überlebt und wie er Vorträge hält. Er hat sich das vorgestellt. Ja. Also er hat eine Vision und ich bin absolut davon überzeugt, bis in die tiefste Ritze meines Seins, wenn da etwas ist, was auch deine Aufgabe hier auf dem Planeten ist. Deshalb heißt dann eingangs der Podcast, ne, für KünstlerInnen, Heilerinnen, hochsensible Menschen, dass du deinen Platz in der Welt einnehmen kannst. Und wenn wir das Rad mal weiterspielen, sind wir alle Künstler, Heiler und Hochsensibel. Insofern richtet sich an jeden Menschen, der das hört. Ja, dann werden sich irgendwann alle Dinge so in diese Richtung bewegen, dass du das bekommst, dass du das hast, dass du das geben kannst, warum du da bist. Danke nochmal für diese Steilvorlage, es berührt mich sehr. Danke auch, dass wir uns begegnet sind. Danke, dass du jetzt in meinem Leben bist.
Danke, dass du in meinem Leben bist. Das ist ein richtiges Geschenk.
Ich finde dich unfassbar inspirierend. Ich finde, du bist eine unfassbare Mutmacherin. Ja, das ist unfassbar. Und na, vielleicht hast du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch das Bedürfnis, dich mit Sandra zu verbinden. Du sagst, was für eine unfassbar tolle Frau. Die holt mich auch so krass ab gerade. Wie kann man sich mit dir verbinden? Ja, du hast gesagt, du machst jetzt gerade im Moment nicht mehr dein Fotografen-Business, ne? Du hast keine Webseite mehr. Aber wir haben anfangs darüber geredet, dass wenn sich jemand mit dir verbinden möchte, dass es da trotzdem eine Möglichkeit gäbe.
Genau, auf Instagram habe ich meinen Account immer noch. Der ist jetzt aktuell zwar privat, aber man kann ja eine Anfrage schicken und dann einfach eine kurze Nachricht dazu schreiben. Hab dich im Podcast von der lieben Doris gehört. Würde mal gerne mich mit dir austauschen. Das geht natürlich schon. Und zwar mein User oder mein Account heißt Sarus World, also Saru, ganz einfach von Sandra Ruth. Da war ich weniger kreativ.
Macht total Sinn.
Nee, aber weißt du was?
Ein
Alle
klarer
lernen wir.
Künstlername.
Ich hätte ja ehrlich gesagt einfach nur Sandra Ruth gemacht, aber da gab es nichts. Also war alles schon vergeben. Das ist halt mittlerweile sind so viele User auf Instagram, da ist eigentlich alles schon vergeben. Deswegen muss man da immer so ein bisschen noch
Muss man sich
rum.
was überlegen? Ich hatte das
Ja.
ja auch. Ich hatte ja schon mal Doris Kessel. Also, das ist ja mein dritter Instagram-Account. Ich weiß
Ja.
mit loslassen. Ich hatte Doris Kessel, ne, so official, so. Dann hatte ich Reisen und Schreiben und jetzt habe ich, dachte ich mir, nee, ich will eigentlich wieder, nee, also ich mein Vierter ist auch egal, aber dann dachte ich mir, es gab Doris Kessel nicht mehr. Es war dann leider weg, wahrscheinlich durch mich. Kann ich reaktivieren, weil ich hatte ihn gelöscht, so.
Ja.
Deswegen die Sieben dazwischen, ne.
Ja,
Sondern die
ja.
E-Mail-Adresse ist wie so ein Slash oder keine Ahnung, ich liebe auch die Zahl Sieben, ja, so
Ja.
entstehen Instagram-Accounts.
Ja.
Voll geil.
Ja, also vielleicht werde ich meinen nochmal umbenennen. Das war nur in der Eile, weil ich hatte meinen Account von, also er hieß früher Sandra Ruth Photography, weil ich auch teilweise eben englischsprachige Kunden hatte oder ich habe, beziehungsweise am Anfang habe ich mit internationalen Kunden angefangen und dann wurde es eher deutsch. Jedenfalls, als ich mein Business aufgelöst habe, dachte ich, dass ich möchte das jetzt unbedingt auch umbenennen, anderen Namen haben und deswegen Sarus World.
Voll cool. Und wir machen natürlich auf alle Fälle auch dann diese wunderbare Kreation unter das Video, beziehungsweise dann auch in die Shownotes unter dem Podcast. Ich kann mich nur wiederholen, liebe Sandra, ich danke dir unfassbar. Danke so.
Ich.
Das war ein Feuerwerk. Ich hoffe, Leute, ihr habt es auch genossen. Gebt uns bitte einen Daumen hoch, 5 Sternchen und einen Kommentar.
Und ich danke dir von ganzem Herzen nochmal für die Einladung. Was für ein tolles Gespräch und auch danke, dass es dich gibt.
Made my day. Danke. Aloha. Ich danke dir fürs Lauschen und würde mich sehr über 5 Sternchen oder ein Like freuen. Wenn du dich mit mir verbinden möchtest, findest du mich auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder auf meiner Webseite doriskessel.com.